Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will das denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit.
Hallo. Und haben wir mal wieder eine Biografiefolge am Start. Und zwar geht es diesmal um keinen geringeren als Max Frisch. Es stellt sich natürlich die Frage, warum besprechen wir Max Frisch? Naja, wir haben ja schon über Dürrenmatt gesprochen, da ist der Name Frisch oft gefallen und das war so ein bisschen immer der Gegenpart zu Dürrenmatt, was man da zumindest so rausgelesen hat. Wahrscheinlich nicht zuletzt, weil die beide Schweizer waren und auch zur gleichen Zeit gelebt und gewirkt haben. Ansonsten kenne ich persönlich Frisch jetzt nur, weil Philipp immer wieder ziemlich begeistert von dem erzählt hat. Philipp, warum?
Warum ich so begeistert bin? Ja, ich meine, also Homo Faber, ich glaube, das Buch, kennst du das Buch eigentlich, bevor ich davon erzählt habe?
Nee, ich kenne insgesamt, glaube ich, Frisch, lass mich lügen, aber ich glaube eigentlich, wie gesagt, nur von dir und dann eben durch Dürrenmatt, wie ich jetzt
gerade gemeint habe. Okay, das hat ja, also Homo Faber hat mich halt so begeistert, sage ich mal, und gesagt, oh, irgendwie, das hat mir halt so gut gefallen, dass Max Frisch auch so ein bisschen halt positiv in meiner Erinnerung geblieben ist. Diese technisch-emotionale Schreibweise, also dazu kommen wir noch, wenn wir die Bücher dann auch besprechen. Ja, keine Ahnung, er war irgendwie so eine sympathische, aber auch gleichzeitig unsympathische Person, so irgendwie Identifikationsfigur und nicht. Ja, dazu kommen wir jetzt auch in der Biografiefolge. Und ja, ich meine, ich bin ja jetzt hier nach Zürich gezogen, in die Schweiz. Hier hat Max Frisch gelebt, geboren und so weiter.
Willkommen in der Schweiz, Philipp.
Danke, danke.
Ja, das sag ich, der da gar nicht ist.
Nee, und dann dachte ich mir so, das passt ja wunderbar, dass wir jetzt Max Frisch besprechen. Ja, und ich glaube, das passt sehr gut, weil ich war an einem ganz besonderen Freibad.
Bemerkung nebendran, Philipp ist jetzt im Auslandsstudio.
Ja, und weil ich jetzt im Auslandsstudio bin, in Zürich, kann ich auch hier, wo Max Frisch gelebt, gewirkt hat, auch vorbeischauen an diese speziellen Orte. Und an einem speziellen Ort, da war ich auch schon.
Es ist ein schöner Dienstagabend. Ich habe eine Badehose an, es ist warm, die Sonne scheint vom blauen Himmel und ich stehe gerade vom Letzigraben, vom Freibad Letzigraben. Und das ist ein schönes Freibad, so wie ich das sehen kann. Große Schwimmbäder, große Wiesen, wo die Sonne schön drauf scheint. Es ist richtig grün und blau und da würde ich schon sehr gern rein. Aber nicht unbedingt, weil es ein schönes Freibad ist, sondern weil es Max Frisch gebaut hat. Ja, das ist der Grund.
Er ist natürlich jetzt ziemlich überraschend. Also Max Frisch war anscheinend nicht nur Schriftsteller.
Nee, der war sogar Architekt. Das hat mich irgendwie schon sehr überrascht. Und er hat an der ETH Zürich studiert und als er da 1940 sein Studium abgeschlossen hat, hat er sich dann auch direkt als Architekt versucht. Und 1943 gab es eine Ausschreibung des Stadtrats Zürich, es soll nämlich ein zeitgemäßes Schwimmbad entworfen werden. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt aus dieser Ausschreibung.
Die ganze Badeanlage soll nicht als eintöniger Zweckbau in Erscheinung treten, sondern als reizvolle, belebte Schmuckanlage ausgestaltet werden. So wird sie einen frohmütigen Badebetrieb versprechen und außerdem zur Verschönerung des Quartiers sehr viel beitragen.
Ja, also das ist die Ausschreibung und mit Max Frisch bewerben sich dann insgesamt 65 Leute auf diese Ausschreibung. Und
ich habe gelesen, hat sogar einen Preis dafür dann bekommen, oder?
Ah, jetzt hast du schon ein bisschen gespoilert, dass das gewonnen hat. Aber doch. Die Frage
ist natürlich. Ist nicht klar gewesen schon. Als ob wir das sonst erwähnen würden.
Die Frage ist ja eigentlich, wie ist Max Frisch überhaupt zum Architekten geworden? So, das ist die Frage. Und wie ist er dann auch zum Schriftsteller geworden?
Dann kommen wir mal zur Biografie.
Genau, also Max Frisch wird am 15. Mai 1911 als drittes Kind geboren. Sein Vater war schon Architekt, der hieß Bruno Frisch. Und seine Mutter war die Frau Carolina Bettina Frisch. Die hat da ein bisschen längeren Namen gehabt. Und er hat dann zuerst das Zürcher Realgymnasium besucht. Und danach, 1930, ging er mit 19 an die Universität Zürich. Es gibt nämlich zwei Universitäten hier, einmal die ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule, und die Universität Zürich. Und dort
Kommt
beginnt er dann
das Fachwissen
Studium.
raus. Das Lokale. Das muss dann, das Wissen an der Uni, das Studium an der Uni Zürich, musste er dann aber abbrechen, weil sein Vater sie frühzeitig verstorben ist und er hatte dann keine finanziellen Mittel mehr. Und er war dann auch Alleinversorger der Familie oder Hauptversorger. Und deswegen begann er dann als freier Mitarbeiter für die Neue Zürcher Zeitung zu arbeiten.
Ja, interessanterweise, also er hat ja auch das Studium, was er angebrochen hat, war ja Germanistik, und deswegen hat er dann auch dort gearbeitet. Was ich interessant fand, er war Freund mit Werner Konyn, ich kann den nicht aussprechen, auf jeden Fall, das war der Sohn des Gründers von dem Tagesanzeiger. Das ist eine der großen Zeitungen hier in Zürich. Irgendwie, warum hat er da nicht gearbeitet, frage ich mich.
Ja, er hat auf jeden Fall jetzt hier seine ersten literarischen Schritte auch gemacht. Also dann jetzt nicht nur in der Zeitung als Journalist quasi oder als freier Mitarbeiter jetzt da, sondern auch halt eigene selber geschrieben für sich. Damit war er aber nicht zufrieden. Und jetzt kommt was, das man bei sehr vielen großen Autoren wiederfindet. Er hat seine Werke dann verbrannt, weil ihm so große Selbstzweifel gekommen sind.
Ja, gut. Aber nichtsdestotrotz beginnt er dann 1936 dann mit dem Studium der Architektur an der ETH. Und ja, was soll man sagen? Das Germanistikstudium, das bringt wahrscheinlich nicht so viel Geld rein. Und deswegen hat er dann so einen ordentlichen Beruf. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass er auch wirklich Geld reinholen musste, weil er hat dann 1940 auch einen Abschluss dann gehabt, und er heiratet dann seine Kommilitonin Gertrud, sie wird auch Trudi genannt, Konstanze von Mayenburg. Sie werden dann zusammen drei Kinder haben.
Ja, und im gleichen Jahr hat er sich dann auch auf das Ausschreiben, das ich vorhin schon vorgelesen habe, beworben. Und das hat er dann, wie ich ja schon gespoilert habe, sorry, auch gewonnen. Und damit hat er dann ein Architekturbüro gegründet.
Ja, und das ist natürlich schön. Also, der hat ja jetzt richtig Erfolg, nicht? Und will dieses Freibad bauen, aber leider kommt ihm der Krieg dazwischen. Also, wir sind hier in der Schweiz, da gab es den Krieg nicht, aber außenrum der Schweiz schon. Deswegen sind die Baumaterialien knapp und der Baubeginn verzögert sich. Aber wenn dann, als dann die Bauarbeiten beginnen, hat er dann einen sehr, sehr vollen Tag.
Ja, er geht früh auf die Baustelle, nachmittags in die Proben seiner Stücke im Schauspielhaus in Zürich, die dann mittlerweile geprobt zur Aufführung werden. Und danach ging er dann nochmal auf die Baustelle und hat geschaut, wie es da zugeht. Abends hat dann auch noch seine Frau zu Hause gewartet. Und ja, dann ist er erst, weiß nicht, um 10 ins Bett gekommen oder so.
Später. Ja, der hatte auf jeden Fall ein
Um
sehr
10, Alter. Um
volles
1. Um
Leben.
1 ist er ins Bett gekommen.
Das klingt auch nach einem sehr recht bürgerlichen Leben, nicht? Also, er hat eine gut laufendes Architekturbüro, er hat eine Frau zu Hause, er hat Kinder, aber ja, also langsam beginnt auch sein Künstlerleben.
Noch was zum Freibad. Also, ich habe mir irgendwie notiert, dass es das erste 10-Meter-Brett in der Schweiz war. Also im Freibad, das, oder? Gut.
Ja, genau, also das ist irgendwie voll witzig, dass er da noch das erste 10 Meter eingebaut hat, dass es vorher das nicht gab. Das ist eine witzige Anekdote.
Ja, er
Ja, aber
wusste
er
nämlich
begegnet
gleich.
dann 1947 Bertolt Brecht, und ich fand das irgendwie auch eine witzige Anekdote, dass Max Frisch Bertolt Brecht durch sein Bad da durchführt. Also die
Also
sind da irgendwie zusammen
das
auf die Baustelle
Freibad.
gekommen.
Ja.
Ja, das Freibad, ja, genau. Er war auch super stolz auf dieses Freibad. Also zu der Eröffnung sind auch ganz viele Leute, hat er irgendwie jeden eingeladen. Ja.
Ja, wie gesagt, da hat er auch dann einen Preis dafür bekommen und mittlerweile ist es auch denkmalgeschützt.
Ja.
Auf jeden
Und
Fall.
da finden auch Kunstausstellungen drin statt, und eine kleine Ausstellung ist auch im Bad drinnen.
Hört, hört. Auf jeden Fall
Ja.
verbringt er dann 1951 ein Jahr in den USA, weil er ein Rockefeller-Stipendium bekommen hat und arbeitet dort an seinen Werken weiter und 1954 kommt dann auch letztendlich sein großer Durchbruch, die Veröffentlichung von Stiller. Das ist ein Roman, den wir dann jetzt auch eine Folge widmen werden, der einen Riesenerfolg hatte und ein Jahr später ist dann so weit, dass er sein Architekturbüro schließen kann und sich vollkommen in seiner künstlerischen Arbeit aufgehen kann.
Ja, und dann kommt sein Magnus Opus. 1957 wird Homo Faber veröffentlicht. Ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat. Und naja, es ist jetzt auch Teil der Schullektüre. So habe ich es kennengelernt. Aber dazu in der eigenen Folge.
Und Teil von Spargel auf dem Balkon, bald. Auf jeden Fall 1958 wird er dann mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Das ist im gleichen Jahr, wo er dann den Herrn Biedermann und die Brandstifter sein eines Dramastück, wo er das uraufführen kann.
Ja, genau. Und durch sein Literatenleben, da entfernt er sich so emotional einfach von seiner Frau. Er hat irgendwie, ja, es ist schon ein Unterschied, ein Freibad zu bauen und ja, im Schauspielhaus zu sein. Das sind zwei unterschiedliche Leben und deswegen lässt er sich von seiner Frau dann auch scheiden 1949, 59, sorry.
Ja, vielleicht lag das auch daran, weil er ab 1958 und zwar bis 63 dann eine Beziehung mit Ingeborg Bachmann hatte. Das ist eine österreichische Autorin und die gilt als eine der bedeutendsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts.
Ja, und deren Briefe sind auch veröffentlicht worden in einem richtig dicken Buch. Ich habe dir mal ein Bild davon geschickt,
Weiß ich nicht mehr,
weißt
sorry. Es tut mir
du
leid.
es noch? Und es ist auf jeden Fall ein sehr dickes Buch. Ich war so kurz davor, das zu kaufen, aber es war mir dann doch zu teuer.
Ah, jetzt weiß ich wieder. Ja, genau das.
Genau.
1961 wird dann auf jeden Fall Andorra uraufgeführt. Das ist ein anderes Dramenstück, das ihn sehr berühmt gemacht hat. Und ab 1960, also vorher noch, reist er dann immer wieder in der Welt herum. Er lebt 5 Jahre in Rom und zeitweise auch in Berlin, hat dann da auch Kontakt zu den intellektuellen Kreisen dort, die es damals anscheinend noch gab. Also bestimmt gibt es jetzt auch immer noch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt hier so, also das ist jetzt so ein anderes Thema. In Zürich und in New York.
Ja, auf jeden Fall merkt man, dass er ein richtiger Akademiker ist, weil er bekommt die Ehrendoktorwürde von ganz vielen Unis, von der Uni Magdeburg, vom Bard College in den USA,
Marburg,
von der
Marburg.
ja, Marburg, was habe ich gesagt? Magdeburg.
Magdeburg.
Ups, scheiße.
Das
Marburg
war im Osten
natürlich.
damals.
Naja, stimmt. Den Bard College in den USA, der City University of New York, der Universität Birmingham und der Technischen Universität Berlin. Die kennst du, oder?
Die kenne ich ja, auch von innen. Er wird mit dem Literaturpreis der Stadt Jerusalem ausgezeichnet und 1968 heiratet er dann Marianne Oellers. Oellers? Ja.
Ja, schon. Aber lang hält die Ehe nicht, weil die wird schon entschieden, oder 1979 zumindest. Und in diesen, ja, die ist sehr emotional und persönlich und daraus entsteht dann auch die autobiografische Erzählung Montauk.
1978 findet dann die Einrichtung des Max-Frisch-Archivs an der ETH Zürich statt, der Frisch seinen Nachlass dann verspricht und auch vermacht.
Ja. Und 1991, am 4. April, stirbt Max Frisch nach einem langen Krebsleiden in Zürich. Das war auf jeden Fall ein langes Leben. Wie alt ist er geworden? 80 Jahre? Wenn ich mich nochmal verrechne.
Ja, ist auf jeden Fall rumgekommen. Ich glaube, das trifft hier sehr gut. Wahrscheinlich hat er auch viel erlebt und daraus können wir jetzt auch ein bisschen ableiten, die zentralen Themen, die
Ja.
in seinen Büchern, in seinen Werken behandelt werden. Das ist zum einen die Frage nach der Identität. Immer wenn man irgendwas zum Thema Frisch hört, ob es jetzt irgendwie ein Interview mit ihm selber ist oder ob man irgendwas über Frisch liest, dann muss immer der Begriff Identität fallen. Das liegt daran, weil in seinen ganzen Werken die Hauptpersonen sich einfach sehr stark miteinander selber auseinandersetzen. Beispiel jetzt mal Andorra. Wo gehöre ich dazu, wenn ich anders bin als die anderen?
Ja. Ist ja auch dann die Frage, die Identität, wo bin ich, wer bin ich und so weiter. Das ist die Frage, die er stellt. Und wann hat er sie gestellt? Hier im Modernen oder eher Postmoderne, muss man ja sagen. Und da ist dann die Frage, woran man sich orientieren soll. In einer Zeit ohne feste Werte, ja, wo hält man sich da fest? Nicht? Das ist zum Beispiel Werk Biedermeier und die Brandstifter. Wem kann ich hier vertrauen und wie soll ich mich verhalten?
Ja, ich würde zu den zentralen Themen auch noch hinzufügen, auch wenn man das nicht sehr oft liest. Ich frage mich eigentlich, warum, weil das ist eigentlich ein ziemlich zentraler Punkt und das kommt auch oft vor, das Reisen, was natürlich wieder ein bisschen zur Frage passt, wo gehe ich hin?
Ja,
Aber
stimmt.
trotzdem, das Reisen findet sich in Homo Faber, in Stiller gewissermaßen, also es ist jetzt nicht Reisen an sich, aber das Lokale, das, wo man sich aufhält, spielt in Andorra, einfach weil es so ein kleines Land ist, auch eine riesengroße Rolle. Und ich finde, das Reisen gehört zu Max Frisch dazu, wie die Identität und der Menschen der
Ja, voll.
Postmoderne. Also,
Ja,
ja.
stimme ich dir zu, voll. Also, wie du sagst, das liest man nicht häufig, aber ja, alle seine Hauptcharaktere, die reisen überall hin und es ist ganz selten nur in Zürich, also nie nur in Zürich, wenn es ist, dann in Zürich und woanders. Ja, also das ist ganz interessant, ja, voll.
Man muss auch überlegen, glaube ich, dass es auch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich relativ, also jetzt zumindest in der Weltliteratur, dass er da relativ früh dran war. Also natürlich gibt es auch schon, jetzt denke ich nur in Eichendorff irgendwie, hier Tage eines Taugenichts, wie jetzt wieder.
Ja, genau.
Also Taugenichts ist so, der reist
Aus dem Leben eines
aus dem Leben eines
Taugenichts, oder?
Taugenichts, genau, der reist ja auch rum durch Italien, wie auch immer.
Ja.
Aber der ist halt. Der lebt halt in einer anderen Zeit, also der ist halt zu Fuß und mit dem
Ja.
Pferd und mit der Kutsche unterwegs und der hier in Homo Faber,
Da
die
geht
fliegen
es
mit
auch,
dem
da geht's ja
Flugzeug.
auch ums Reisen. Beim Taugenichts geht es ja wirklich ums Reisen und so weiter, diese Wanderlust. Und hier ist es eher so Reisen als Mittel zum Zweck. Also
Stimmt, ja.
da ist es. New York zum Beispiel, ist wieder immer häufig in seinen Werken, kommt es sehr häufig vor. Er hat dort auch zeitweise gelebt und dass die USA, die waren ja ein modernes Land. Das ist ja der, wie soll ich sagen, das modernste Land zu der Zeit überhaupt. Und ja, diese Postmoderne, wo gehört der Mensch hin? Ich glaube, in den USA konnte man da sehr gut diese Frage stellen, nicht? Und deswegen musste er dorthin und seine Figur natürlich auch.
Ja, und ich glaube, dass wir jetzt hier bei Max Frisch das erste Mal, das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber quasi die Überwindung der Distanz miterleben im
Ja, stimmt.
Literarischen.
Vielleicht hat mich das auch so gecatcht, weil ich meine, Reisen finde ich, macht mir schon sehr Spaß und dass man einfach liest, dass jemand ins Flugzeug steigt und einfach nicht weiterfliegen will. So diese Leichtigkeit, mit der man Reisen auch hier hat, das ist schon, finde ich schon irgendwie interessant. Was Neues, was man nicht wirklich auch kennt. Auch nicht
Ja.
aus dem modernen, wie soll ich sagen, Kontext. Also, ich weiß nicht, wenn du in ein Flugzeug einsteigst, dann möchtest du auch da wirklich hin. Weißt du, was ich meine? Also, das
Ich steige
ist,
keine Flugzeuge ein, ich bin
ja, true.
nicht Flieger. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt ewig drauf rumreiten, ich muss es jetzt einfach sagen.
Ja.
Wir haben ja auch teilweise in modernen Filmen so ein bisschen das Phänomen, zum Beispiel jetzt bei Star Wars 9 hier, da wird ihm so ein bisschen vorgeworfen, dass wir das Planetenhopping, den Begriff fand ich
Ja.
ganz geil, haben, dass man quasi auf einem Planet ist und dann reist man auf den nächsten, dann passiert da das und dann reist man dahin und reist man dahin. Ob das jetzt in Star Wars 9 so viel Sinn macht, ist eine andere Frage, aber das sehen wir irgendwie hier, zumindest jetzt meiner Leseerfahrung nach, das erste Mal, dass der Ort eigentlich keine Rolle mehr spielt und man plötzlich
Ja.
da ist und dann ist man da und ist man da. Und das erzeugt ja auch eine gewisse Schnelligkeit, eine gewisse Spannung auch.
Und eine Identitätsfrage, weil wir können
Ja.
uns ja eigentlich immer darauf beziehen, darauf damit identifizieren, wo wir sind. So, das ist mein Zuhause, meine Heimat. Das wird jetzt hier nicht angesprochen, aber die Frage stellt sich trotzdem. Aber das, ja, das sind ganz große Fragen, die sich ein postmoderner Mensch auch stellen kann. Eine Generation vorher konnte man noch nicht in dem Maße fliegen, wie es jetzt ein Walter Faber oder Anatole Stiller macht.
Das stimmt.
Ja, aber ich glaube, damit haben wir es und Wir bleiben einfach mal in Zürich, weil da war ich in einer ganz speziellen Buchhandlung im Volkshaus am Helvetiaplatz.
Ich bin hier gerade in der Buchhandlung im Volkshaus und hier ist ja Max Frisch ein- und ausgegangen. Und natürlich haben Sie auch Bücher von ihm. Welche haben wir denn hier? Fragebogen, Tagebuch 1946 bis 49, Blaubart, Montauk, Zürich Transit, Dienstbüchlein, Mein Name sei Gantenbein, Tagebuch 1966 bis 71, Der Mensch erscheint im Holozän, Wilhelm Tell für die Schule, aus dem Berliner Journal, Andorra, Stiller, Homo Faber, Erzählungen und Ignoranz als Staatsschutz. Und als letztes haben wir hier noch Entwürfe zu einem dritten Tagebuch. Und ja, das war's hier schon.
Ja, also ich habe ja angesprochen, dass hier Max Frisch ein- und ausgeht, dass viele Intellektuelle und Schriftsteller hier ein- und ausgehen. Aber was ist denn eigentlich diese Buchhandlung? Was macht sie so besonders? Also es ist eine Genossenschaftsbuchhandlung, und wenn man vor dem Haus steht, es ist ein großes rotes Gebäude, da ist auch ein Restaurant drin und ich glaube ein Hotel oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Es ist ein Riesenhaus, wo ganz viel drin ist. Die Buchhandlung ist eher klein, aber ich fand die richtig schön, die ist gut sortiert. Also erstens war ich natürlich Stefan Zweig neben Max Frisch. Also nicht diese, es ist alphabetisch sortiert, das Regal, aber sie haben ganz, ganz viele, ganz, ganz große Namen im Regal stehen. Unter anderem auch Dürrenmatt, was mich zum nächsten Punkt bringt. Im Keller wurden Lesungen abgehalten. Wer war da alles? Da war Brecht, da war Malte Mehring, Mascha Kalenko und natürlich auch Friedrich Dürrenmatt waren da drinnen. Und ja, ich meine, Brecht, weißt du, wo der einen großen Teil seines Lebens verbracht hat? In welchem Land?
Wahrscheinlich in Zürich, wahrscheinlich in der
Nee,
Schweiz, keine Ahnung.
darauf will ich nicht hinaus.
Okay.
Brecht ist doch so ein Sozialist, oder?
Ach
Der
so,
war
in der
lange
Sowjetunion
Zeit,
wahrscheinlich.
nee, in der DDR war er eine lange Zeit, aber.
Ach so, ja, gut, das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst, dass er da in dem Theater,
Genau.
ich weiß nicht mehr, welche Stadt, aber der hat da ein eigenes
In
Theater
Berlin.
gehabt.
In Berlin bin ich doch ziemlich sicher, oder nicht? Ich glaube, der hat in Berlin ist
Auf jeden
egal.
Fall stand dieses Theater dann irgendwie auch zeitweise in der Kritik, weil da halt dann nicht so ganz einverstanden war, wie der Sozialismus sich in dem Land dann da weiterentwickelt hat. Und dann
Ja.
hat man überlegt, ob man denn das irgendwie schließen soll oder sowas. Aber es war halt Bertolt Brecht, deswegen konnte man da schlecht was sagen.
Ja. Genau, also da merkt man schon diese Ausrichtung von dieser Buchhandlung. Ist auch eine Genossenschaftsbuchhandlung, aber die war eher links ausgerichtet. Und ja, in diesem Keller hat auch Frisch Lesungen gemacht. Und einmal sollte er auch aus Homo Faber vorlesen. So, ja, ist halt, was man also macht als Schriftsteller mit seinem Buch. Aber er hat dann das Publikum überrascht und dann nicht aus Homo Faber vorgelesen, sondern aus dem damals noch nicht veröffentlichten Drama Biedermann und die Brandstifter. Was ich ganz interessant fand. Und natürlich bei so einem geschichtsträchtigen Ort. Und wir sind bei Max Frisch. Ja, da musste ich was kaufen, oder?
Hallo. Nur das, ja.
Das wäre dem 11. Eine kleine Senkmine oder geht das so?
Okay, würde ich mitnehmen, ja.
Ja, so eine Trakt, also so heißt das im Schutz und Klang.
Dann nehme ich das so mit,
Ja,
ja.
hilft. Eine kleine Quittigwille.
Ja, nehme ich auch mit.
So.
Vielen Dank.
Sehr
Tschüss.
gerne, schönen
Schönen
Tag
Abend
noch.
noch. Tschüss.
Welches Buch hast du denn gekauft?
Ah, willst du warten? Also gehen wir vielleicht erstmal die Bücher durch, die wir besprechen wollen. Also wir haben hier die ganz drei großen Romane, die wir besprechen müssen. Oder vier großen Romane. Homo Faber haben wir ja schon angesprochen. Stiller mit dem Buch, mit dem er groß geworden ist. Mein Name ist Agantenbein, auch. Ich meine, da merkt man schon Identität drinnen, nicht?
Das sind die drei großen Romane, die auf jeden
Ja.
Fall immer genannt werden. Oder was heißt immer? Auf jeden Fall Stiller und Homo Faber. Mein Name ist Ergantenbein. Dann eher so als drittes, aber das sind die drei, das Hauptwerk quasi.
Genau. Wir haben noch Montauk hinzugetan, weil das ist, ja, haben wir schon in der Biografie Teil der Folge gesagt, es ist ein sehr persönliches Werk, es ist ein biografisches Werk, dafür arbeitet er vieles Biografische und deswegen hat mich es auch interessiert, was da drin alles steht.
Ja, hast du eins von denen gekauft jetzt?
Ja, habe ich, Montauk, weil
Okay.
Homo Faber und Schiller hatte ich schon gelesen. Seit bekannten Bein war dann mir ein bisschen zu lang. Und Montauk, ich habe da auch schon ein bisschen viel davon gehört, deswegen habe ich mir Montauk gekauft.
Okay. Ja, zudem werden wir dann noch die zwei großen dramatischen Werke besprechen, also Biedermann und die Brandstifter und Andorra. Das sind so, die wir jetzt genannt haben, die populärsten Werke von Max Frisch
Ja.
und die wurden dann alle oder werden auch alle mehr oder weniger gerne im deutschen Recht besprochen.
Ja.
Also ich habe gelesen, dass die so im Standardrepertoire mit drinnen sind. Ich glaube, damals wahrscheinlich noch mehr als heute, wie gesagt. Ich glaube, ein Freund von uns hat im deutschen Unterricht Homo Faber gelesen.
Ja, genau, daher kenne ich es tatsächlich auch schon.
Ja.
Aber dazu eine Folge mehr.
Ja, ansonsten habe ich jetzt noch nicht so viel gehört. Also
Nee.
kann durchaus sein, dass jetzt, weiß ich nicht, mein Name ist Elkantenbein, glaube ich, jetzt wird nicht mehr so oft. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber
Ja. Na ja, gut.
wer aber viel noch viel gelesen wird, ist Dürrenmatt. Und
Ja.
ich habe ja schon, also wir haben es einmal schon bei Dürrenmatt angesprochen in der Biografiefolge, wenn mich nicht recht erinnere. Aber müssen wir jetzt natürlich hier bei der Frisch-Biografie-Folge auch nochmal machen. Die beiden haben im gleichen Land, also beide in der Schweiz, zur gleichen Zeit nach dem Krieg
Ja, und
gewirkt.
nicht weit voneinander entfernt. Also Dürrenmatt hat in Neuchâtel gewohnt und Max Frisch in Zürich. Also das ist mit dem Zug vielleicht 2 Stunden voneinander entfernt oder so. Also es ist nicht weit.
Ja, und die hatten natürlich eine Beziehung zueinander. Die war aber nicht immer einfach. Mal so. Zum Beispiel, das wird immer so gerne als Einleitung, wenn man was über die beiden liest, gesagt, sagt man, dass die beiden beim Nobelkomitee, also für den Literaturnobelpreis, beide in der Auswahl standen, aber sich so ein bisschen im Weg dabei waren. Also
Ja.
man konnte sich immer nicht so ganz entscheiden, wem von den beiden man das jetzt, den Preis jetzt geben sollte. Und das ist dann dadurch darauf hinausgelaufen, dass ihn keiner bekommen hat.
Oh Mann, ey, das ist ja echt schlimm. Oh, aber da gibt es doch bestimmt eine witzige Geschichte oder so eine Anekdote dazu, oder?
Ja, also vielleicht noch vorneweg. Also wie gesagt, die Beziehung war schwierig. Die kannten sich auch über 40 Jahre lang, hatten immer wieder Kontakt zueinander und die waren auch mal zusammen in Venedig im Urlaub. Die waren zwar nie
Ja.
richtige Freunde, hatten oft Sticheleien, aber da wird dann auch, also wenn die Stichelei hatten, dann wird sich danach auch wieder versöhnt, weil man natürlich sagen kann, dass die Versöhnung mehr oder weniger erzwungen war, wenn man jetzt da beide so in der Öffentlichkeit steht. Aber zu der Anekdote, die du gemeint hast, die ist eben in jenem Venedig-Urlaub, wo die beiden zusammen mit ihren Ehefrauen waren, passiert. Und die waren zusammen in Venedig zu der Zeit, wo der Nobelpreis verliehen wurde. Und dann sind sie beide, so die Legende, man weiß nicht, ob es stimmt, getrennt voneinander zum Kiosk gelaufen und haben sich dann beide eine Zeitung geholt, nur um dann so erleichtert darüber zu sein, dass der jeweils andere nicht gewonnen hat, dass sie vergessen haben, sich darüber zu ärgern, dass man selber wieder mal übergangen worden war.
Oh Mann, da frage ich mich, wenn wir beide beim Nobelkomitee vorgeschlagen werden und wie wir uns dann verhalten würden.
Überhaupt nicht selbstverliebt oder so.
Nö, das ist eine ganz normale Frage, die man sich so stellt.
Ja, pass mal auf, wenn der August-Macke-Preis irgendwann verliehen wird von uns. Naja.
An uns natürlich.
Gibt's den? Nein, ich glaube nicht.
Ich glaube
Bald gibt's ihn. Oh Gott, wir dürfen nicht mehr so viele Sachen versprechen. Auf jeden Fall war es die Beziehung der beiden ein ständiger Wettstreit und ein ständiges Überbieten. In einem letzten Brief von Dürrenmatt zu Frischs 75. Geburtstag schrieb er dann aber, also bevor er gestorben ist, als einer, der so entschlossen wie du seinen Fall zur Welt macht, bist du mir, der ebenso hartnäckig die Welt zu seinem Fall macht, stets als Korrektur meines Schreibens vorgekommen. Philipp, ist das eine Liebeserklärung?
Ja, das hört sich schon sehr süß an, aber ich glaube, die haben sich einfach schon respektiert, was der andere gemacht hat. Ich glaube, sie haben beide erkannt, wie gut der andere schreiben kann. Und auch wenn sie nicht gemocht haben, vielleicht, was der andere schreibt, oder auch einfach nur die Persönlichkeit vom anderen nicht gemocht haben, glaube ich, kann man als Literat auch einfach anerkennen, dass eine andere Person auch gut schreiben kann. Weißt du, was ich meine? Und
Natürlich.
deswegen, ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es als Liebeserklärung oder vielleicht als Versöhnungserklärung. Ja. Oder als Respekt, Respekt ist Respekt einfach.
Es war
Sowas
so,
in
dass
Menschen.
zumindest beides Nachkriegsautoren waren. Und da muss man natürlich ein bisschen ähnliche Themen und so gehabt haben. Und
Ja.
um dieses Korrektur meines Schreibens vielleicht ein bisschen einzuordnen, vielleicht haben die es so gesehen oder hat das so gemeint, dass vielleicht Sachen, über die er nicht geschrieben hat, dass dann der andere
Ah,
das vervollständigt hat und dann zusammen
ja.
ein Bild von dieser Zeit entstanden sein kann. Könnte
Ja,
so
interessant.
denken.
Ja, also Dürrenmatt und Frisch haben ja wirklich ganz unterschiedliche Arten von Werken geschrieben. Und ja, also ich glaube, ein Gegenpol, ich mag bei so Schriftsteller, bei so weichen Themen nicht so Gegenüberstellungen, so der ist das eine, der ist das andere und das sind antithetische, weil man kann auch einfach, man kann so viele Antithesen machen bei diesen Themen, aber ich glaube, weil die eben beide so groß waren, macht schon irgendwie Sinn, die auch im gleichen Satz zu nennen. Was, ja, aber zum Abschluss von dieser Folge möchte ich noch einen Tipp machen, nämlich das ETH, die ETH, deren Max Frisch Archiv, und die haben eine Audio Führung durch die Stadt Zürich gemacht und da gehen sie einzelne Stationen als Stadtrundgang in Zürich da durch und in Bezug auf Max Frischs Leben und die haben echt interessante Sachen dort erzählt und man kriegt noch mal ein bisschen so einen anderen, spezielleren Blick auf die Stadt in Zürich, auf die Innenstadt und so weiter und dass man auch die ganzen Sehenswürdigkeiten, die man sieht, auch noch ein bisschen persönlicher erkennt. Also ja, gut, drüben ist eine Kirche, drüben ist ein Berg oder irgendwas, aber zum Beispiel, es gibt die Kronenhalle, das ist ein altes Gasthaus, da war ich auch drin, nicht zu weit drin, weil es sieht sehr, sehr fancy aus und ich sehe, sah jetzt nicht so fancy aus, als ich da reingegangen bin. Deswegen, da hängt nämlich ein Foto von Dürrenmatt und Frisch zusammen drinnen und ich wollte es anschauen. Ich glaube, ich habe es gefunden, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und dass man dann sieht, okay, hier haben sind die ganzen Intellektuellen ein- und ausgegangen, dann hat es noch mehr Bedeutung als nur, das ist ein schönes Gebäude, das hat einen schönen Innenraum. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Und ja, ansonsten, die restlichen Quellen sind in den Shownotes. Ansonsten, für mich war es erstmal mit Frisch, beziehungsweise noch gar nicht, wir fangen ja eigentlich erst an.
Aber mit der Folge über Frisch war es das, also mit der heutigen Folge Spreu auf dem Balkon. Als es eine Biografiefolge war, haben wir jetzt keine Abschlussfrage. Was hätte man da auch fragen sollen? Keine Ahnung, bist du immer noch so begeistert von Frisch? Dann sagst du nein, dann sagen die ja gut, dann hören wir auch nicht mehr rein. Dann
Nein,
macht man nicht.
ich bin immer noch fasziniert von Frisch. Nicht mehr
Gut.
so sehr von seinem Leben. Ich fand, das ist, kriegt man nicht so viel raus, aber an sich
Dann ist
war
es ja
trotzdem eine
schon,
interessante Person.
dann ist es ja schon sehr gut. Dann wird es auch nicht besser. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sagen Konrad.
Und Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.